Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Not Just Coding. Heute haben wir wieder Matthias Häusler als Gast. Matthias war letztes Mal schon da. Da haben wir über einen Teil seines Lebens gesprochen, und zwar den Teil, wo er Speaker ist. Da hat er ein bisschen uns berichtet, was es so ausmacht und wie der Weg so war und seine Reise quasi ist. Und heute ist Matthias wieder da. Heute geht es aber um seine Talks, die er in diesem Jahr, im Jahr 2024 gehalten hat, was dort so seine Themen waren, auf was für Konferenzen er war und vielleicht auch, was er dort so gesehen hat. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Sehr schön, sehr schön. Lange ist es her, dass du das letzte Mal da warst. Aber das Wissen ist natürlich noch aufgefrischt und da.
Ja, ich fühle mich, als wäre es heute Morgen gewesen.
Sehr gut. So, genau, ich habe es ja eingangs gesagt, du warst dieses Jahr wieder unterwegs auf verschiedenen Konferenzen, hast dort verschiedene Talks gegeben, wirst sogar noch zwei dieses Jahr geben. Auf was für Konferenzen warst du und was hast du für Talks gehalten?
Okay, grundsätzlich, um das vielleicht einleitend zu sagen, sind die so quasi die zwei Kernthemen der Firma mit Java und Cloud. Also ja auch die Themen, die inhaltlich sehr viel beschreiben von dem, was ich A in Vorlesungen, B auf Konferenzen, C auf Schulungen und so weiter mache. Das heißt, grundsätzlich suche ich mir die Konferenzen auch in die Richtung aus, weil da habe ich was beizutragen. Umgekehrt habe ich da auch viel mitzunehmen, wo ich dann sage, okay, hier kriege ich neue Impulse oder das sind vielleicht irgendwelche Sachen, die für uns hier und dort relevant sein könnten und so weiter. Wenn ich zurückblicke, ist es wahrscheinlich das, was meine Erinnerung auch in Zukunft prägen wird, definitiv dieses DevOps-Jahr. Mhm. Das war so ein bisschen ein persönliches Highlight für mich, weil ich glaube, es gab in der Geschichte der DevOps erst 4 Speakerinnen und Speaker, die es geschafft haben, alle an allen DevOps in einem Jahr angenommen zu sein und den Talk zu geben.
Ach, ernsthaft?
Ja, also gerade zum Beispiel der Josh,
Josh Lang.
Ja, unser Keynote-Speaker an Nordtech Summit, das war der allererste.
Long.
Also wir können es auch übersetzen, aber das macht jetzt bei Nachnamen vielleicht nicht zwingenderweise so viel Sinn. Der war, glaube ich, der Erste, der das gemacht hat, und dann waren ein paar gefolgt. Und dieses Jahr wären noch 3 dazugekommen, wo ich einer davon bin.
Ach, krass.
Eine würde ich jetzt sagen, da ist leider die wäre an allen 6 akzeptiert gewesen. Die hat aber ein irgendwie ausgelaufenes Visum gehabt und durfte nicht nach Marokko einreisen.
Schade.
Aber ich meine, das ist eh kein offizieller Titel oder sowas. Aber es wurde.
Es sind 4 insgesamt.
6, genau.
Okay, krass. Und wie lange gibt es die schon, die DevOps?
Oh, die gibt es schon. Also im Endeffekt. Die ursprüngliche DevOps ist die aus Belgien. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe, wurde die kurz nach der Jahrtausendwende quasi gegründet. Der war damals schon relativ Java-pioniermäßig unterwegs. Und die hieß damals noch die Java Polis, weil die findet in Antwerpen in dem Kinepolis, in dem Kino statt. Also mit so großen Sälen, was für Talks wirklich sehr cool ist. Und der Gründer hat sich dann, glaub 2012 oder so, für dieses Modell entschieden, in DevOps quasi umzubenennen. Er hat und dann mehrere auf verschiedenen Teilen, hauptsächlich in Europa, stattfinden zu lassen. Und für mich war das also relativ, oder ist es nach wie vor überraschend, weil vor 2 Jahren war das wirklich das allererste Mal, dass ich da dort hingekommen bin. Und dieses Jahr waren es dann alle 6, aber die haben natürlich inhaltlich schon sehr stark mein Bild dieses Jahr geprägt. Ansonsten waren es, ich muss jetzt gerade mal überlegen, was war noch sehr, die lokalen Java-Konferenzen, so wie das Java-Land oder das Java-Forum Stuttgart, diverse Kubernetes-Geschichten auf der KubeCon in Paris und auf verschiedenen Community Days. Ja, und das quasi ist auch so ein bisschen das Bild, was ich wahrscheinlich inhaltlich mitnehme.
Und ich glaube, du hattest doch noch auf von Festo hattest du, glaube ich, noch einen Talk. Und du hattest doch, glaube ich, auch noch bei Bosch irgendwas, oder?
Das stimmt. Gut, dass du mich dran erinnerst. Also es gab auch so ein paar, sag ich mal, Firmen, sag ich mal, halbwegs interne oder externe Konferenzen. Also die Festo hatte ähnlich wie wir einen Talk, wo es eigene Talks geben, wo sie auch externe Speaker haben, wo teilweise für die Öffentlichkeit ist und teilweise eben für sie intern. Da war das war der Talk bei uns und bei Bosch, das war ein bisschen was anderes. Also das war quasi über einen persönlichen Kontakt noch aus IBM-Zeiten, hatte diese Branch, oder ich weiß nicht, wie deren offizieller Titel heißt, Bosch Digital, also das hatte quasi deren eigene interne Konferenz und dort war ich quasi als Keynote-Speaker für das Event eingeladen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Das war aber auch, glaube ich, wirklich, es hat selten einen Talk gegeben, für den ich so viel Vorbereitungszeit wie für das verwendet hatte. Ja. Weil da war es dann nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich reiche irgendwas ein, sondern eher so, das und das würden wir gern sehen. Ja, okay. Und da konnte ich natürlich schon ein paar Sachen wieder verwenden, aber dann da war dann noch eine gewisse, ja, es war ein bisschen kritischer zum Gucken, passt alles von der Zeit, passt es ja gut in den Rahmen, holt es die Leute ab, alles die richtige Tiefe und so weiter.
Und die hatten wahrscheinlich auch nicht viele Speaker, oder?
Oder das hatten die schon. Also ja, die, okay. Also
gerade kleine 100 oder 50 vielleicht.
Genau, das war, aber, soweit ich weiß, war das ein zweitägiges Event. Wir waren an einem Tag da und dort sind schon, also die hatten unterschiedliche Stände, wo sie halt intern ihre Sachen vorgestellt haben, aber auch so eine Präsentationsstage, wo es dann eben die Talks gab.
Okay.
Ja, von daher, das wahrscheinlich vergesse ich die eine oder andere, aber das dürfte so vom Großen und Ganzen dann gewesen sein.
Okay. Und was hast du da für Talks gehalten?
Inhaltlich war wahrscheinlich, also ein Thema, was ich letztes Jahr intensiviert habe, hat sich dieses Jahr noch fortgesetzt und das geht so ein bisschen in Richtung Observability von verteilten Anwendungen, meistens im Umfeld von Kubernetes. Also letztes Jahr hatte ich so einen Talk, der eben unterschiedliche Ansatzpunkte und Blickwinkel beleuchtet. Zum einen aus einer Kubernetes-End-User-Sicht. Also da durch das, dass wir da auch Schulungen geben, weiß ich, da für viele Leute ist der Einstieg recht schwer. Es gibt eine sehr große Anzahl an verschiedenen Tools und an verschiedenen, sage ich mal, Flughöhen. Und da wollte ich so ein bisschen so eine Starthilfe geben. Was ist denn wie schnell verfügbar? Welchen Aufwand muss ich dazu betreiben? Was gibt es mir zurück? Und ja, wie sieht da die Landschaft so ein bisschen aus? Und das geht dann quasi in das tiefste Level bis wirklich ins Application Monitoring rein. Und initial war das damals noch gar nicht Teil von meinem Talk. Wurde dann aber später, habe ich dann quasi den Teil mit OpenTelemetry gefüllt. Und das war definitiv auch die Technologie, was mich dieses Jahr am meisten da begleitet hat.
Also in allen deinen Talks quasi?
Ja, aber es waren nicht nur Talks. Was da wirklich eine wichtige Komponente dieses Jahr waren auch so Hands-on-Workshops. Mhm. Also es ist ja nicht nur an den Konferenzen, dass jetzt nur diese, sagen wir, Frontalbeschallung ist, sondern viele haben dann entweder einen extra Tag oder einen parallelen Track mit einem eigenen Raum, wo dann Leute hinsitzen können und sagen, okay, die bringen jetzt ihre Rechner mit und können selber Übungen machen und sich was ein bisschen mehr in der Tiefe anschauen. Und da wir Anfang des Jahres angefangen haben, so einen Workshop für OpenTelemetry zum Entwickeln, war das auch einer, der gerade bei den DevOps, ich glaube bei 4 von den 6 Stück, wurde der angenommen. Teilweise waren da noch weitere Talks dabei, aber das war definitiv, sage ich mal, ein prägendes Element, worüber ich viel gesprochen habe. Dann ansonsten, was natürlich immer Klassiker ist, das Thema Containertechnologie und das Thema Java und Containertechnologie.
Darüber haben wir auch mal in der Podcast-Folge schon gesprochen. Das ist tatsächlich schon sehr lange her.
Genau, aber es zeigt, es ist nach wie vor relevant. Und was wir auch in der letzten Folge ein bisschen angesprochen haben, ist, ich versuche natürlich über die Talks auch darzustellen, was ich mich beschäftige und das dann hoffentlich auch einigermaßen das Gleiche ist, mit was wir uns in der Firma beschäftigen, beziehungsweise umgekehrt auch aus der Vorlesung. Einen anderen Talk, den ich jetzt ein paar Mal noch gegeben habe, der aber auch schon quasi Ende 2022 habe ich den versucht zu machen, war das Thema verteilte Systeme oder moderne verteilte Systeme. Mhm. Was für Technologien habe ich gerade beim Einsatz von, ich will es jetzt nicht zwingenderweise Microservices nennen, weil der Term ist ein bisschen verbrannt, da ich sage mal modulare, polyglotte Softwareentwicklung. Kann ich das in Frameworks einbauen? Kann ich das in Plattformen einbauen? Ähnlich wie bei dem anderen Talk ist, ich versuche eigentlich da nie erst eine Lösung irgendwie zum Pitchen, sondern eher den Zuhörern so ein bisschen das Spannungsfeld aufzuzeigen, wo sie sich gerade bewegen. Also wahrscheinlich ein Grundproblem ist grundsätzlich da, so wie mache ich die Entwicklung oder wie mache ich die Überwachung? Und dann als Folge darauf, wenn ich erstmal sage, habe ich das Problem überhaupt? Weil oft werden da Lösungen gemacht, ohne dass das Problem überhaupt existiert. Das geht dann meistens nicht so gut aus.
Also ich habe eine Lösung, suche ein Problem.
Exakt. Mhm. Sondern erstmal dazu stellen, wenn gerade Kubernetes ist das so eine Klassiker-Technologie, die wahrscheinlich viele im Einsatz haben, ohne das Potenzial auch nur ansatzweise auszuschöpfen.
Da erinnere ich mich auch.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. wo ich dann sage, okay, wenn dieses Problem da ist, dann sind das folgende Sachen, die man rangehen kann, um das zu lösen. Und das sind dann auch die Dinge, die ich dazu brauche, um das umzusetzen. Also Leute auch bewusst sind, sagen, okay, das ist nicht nur ein Knopfdruck, sondern ich habe entweder brauche den Skill, ich habe den Overhead bei der Runtime, ich habe dieses zusätzliche Management und so weiter, wo dann vielleicht auch der Consulting-Rolle entspricht. Also wir verkaufen bei uns keine eigenen Produkte, sondern wir versuchen auch für unsere Kunden dann die Lösung zu finden, die für ihr Problem die richtige T-Shirt-Size dann hat. Und die Sachen versuche ich da eben darzustellen. Und dann quasi das Thema mit dem Open Telemetry hat sich auch so ein bisschen als, sagen wir, unerwartet entwickelt. Das war letztes Jahr, als ich auf der KubeCon in Shanghai war, habe ich den CTO von der CNCF kennengelernt.
CNCF? Cloud?
Die Cloud Native Computing Foundation, quasi der Dachverband von all den ganzen cloud-nativen Technologien. Und kam mit ihm ins Gespräch, hat gemeint, ja, wir bieten selber Schulungen für Kubernetes über die Linux Foundation an, also auch für den Certified Kubernetes Application Developer zum Beispiel. Und er hat dann gemeint, ja, die sind immer noch ein bisschen auf der Suche nach weiteren Schulungsinhalten für gerade aufstrebende Themen. Und als er dann Open Telemetry genannt hat, hat er gesagt, also das ist was ich eh ein bisschen im Fokus habe. Und so ist da ein bisschen der Grundstein gelegt worden zu sagen, ja.
Also Open Telemetry hat es schon im Fokus oder das Thema Observability?
Sag mal so, das Observability-Thema ist quasi ein dauerhaftes Ding. Ich meine, das ist eins von unseren quasi Pillern hier in der Beratung mit unterschiedlichen Technologien. Open Telemetry wächst da gerade so als, sag ich mal, es ist nicht mehr ganz neu, aber mit 5 Jahren noch relativ jung. Aber aus meiner Sicht eine recht interessante Technologie rein, weil es zum einen versucht, nicht für ein Problem verschiedene Lösungen zu machen, sondern verschiedene Lösungen in eine zu bündeln.
Okay. Mhm.
Und auch quasi entgegen der Major Vendors, die oft wirklich das Ziel haben, über einen Vendor-Login, die gerade beim Thema Überwachung das flächendeckend ihre Lösung anzubringen, zu sagen, okay, die einigen sich auf einen Standard auf der Data Collection Seite, weil da haben bisher sehr viele ein proprietäres Format gehabt, so wie wie sieht es für Logs, für Metrics und für Traces aus. Und OpenTelemetry ist dahingehend ist keine komplett All-in-One Monitoring Lösung, sondern eher ein Versuch in Richtung Standard zu gehen. Wie, welches Format hat einen Trace, ein Metric und ein Log? Wie kann ich die sinnvoll korrelieren? Was natürlich gerade in der heutigen Zeit bei verteilten Anwendungen extrem wichtig ist. Also, ich bin jetzt nicht punktuell da und da anzusetzen, sondern ich werde das Gesamtding irgendwie wissen. Und das finde ich auf jeden Fall, was wert ist zum Unterstützen. Inwieweit wir setzen das teilweise auch bei uns in Projekten ein. Wir haben auch teilweise da schon Sachen contributed. Und von daher.
Dachtest du halt von daher, warum nicht?
Mich interessiert es, das scheint einen gewissen Demand zu geben. Genau, das war eine relativ logische Schlussfolgerung, dann das irgendwie zum Vertiefen.
Also der hatte dich gefragt dann quasi, wir suchten jemanden, der auch die neueren Themen angeht. Und da kam dann das Thema Open Telemetry auf. Und dann hast du gesagt, eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast.
Könnten wir mal versuchen, was zu machen. Und das war ziemlich sicher mein stärkster Wegbegleiter dieses Jahr. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich irgend einen Talk vergesse, aber im Großen und Ganzen wird es das wahrscheinlich.
Also wie viele Talks waren es dann insgesamt? Verschiedene? Also jetzt nicht
ach, verschiedene. Wahrscheinlich vier oder fünf.
Vier oder fünf,
ja, okay. Genau. Und ja, war die Frage dahingehend beantwortet?
Die war dahingehend beantwortet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Und welchen von diesen vier, also du hast ja gesagt, du hast ja verschiedene Themen angerissen quasi und hast gesagt, um was sich diese vier bis fünf Talks quasi gedreht haben. Welche von diesen Talks oder welche von diesen Themen würdest du als, du hast ja gesagt, Open Telemetry war so einer der Hauptthemen, würdest du sagen, also wir können gerne da noch ein bisschen tiefer eintauchen, ein bisschen vielleicht schauen, okay, was ist Open Telemetry, warum hast du darüber einen Talk gehalten, was ist das Spannende daran?
Ja.
Oder wir können aber auch in ein anderes Thema eintauchen, wo du sagst, diese Themen waren jetzt auch besonders wichtig in deinen Talks und haben eben auch die geprägt.
Also, sag mal so, vielleicht einfach das auch noch abschließend. Ich meine, auch vielleicht ein bisschen um diesen Workshop, der da jetzt demnächst veröffentlicht wird, auch zum Teasern oder so. Also
das, was aus Shanghai quasi entstanden ist?
Genau. Grundsätzlich weiß ich nicht, wie einfach das ist, für End-User in das Thema reinzukommen. Ich meine, das deckt dann eine ziemlich große Bandbreite ab, weil es eben die Idee hat, von allen Sourcen, was für Code auch immer läuft, quasi die Vereinheitlung von den Telemetriedaten zu werden. Und dahingehend ist es für die, insbesondere am Anfang, für Leute vielleicht nicht so ganz zugänglich, ja, wie kriege ich jetzt meine Anwendung da rein? Was für Komponenten muss ich aufsetzen? Wie kann ich das Ganze dann visualisieren und mit anderen Sachen integrieren? Und das ist im Endeffekt genau wo wir den Fokus an den Workshops gelegt haben, dass wir sagen, okay, wir können jetzt nicht alle Programmiersprachen abdecken, aber gerade bei uns ist Java ist ja dominant, dann haben wir gesagt, dann machen wir aber nicht nur Java, um den polyglotten Aspekt noch zu zeigen, sondern haben wir als zweite Sprache dann quasi Python und zeigen da unterschiedliche beziehungsweise verschiedene Weisen, wie ich meinen Code damit instrumentieren kann, von relativ einfacher, automatischer Geschichte bis zu, okay, ich habe doch irgendwelche Custom-Metrics, wo ich dann dediziert machen will. Wie gehe ich da in den Code rein und wie leite ich das dann weiter gebündelt an irgendwelche Ausgabe- und Darstellungs-Backends? Und ja, das Feedback war bisher wirklich ganz gut. Also ich denke auch, dass da wäre wirklich noch Potenzial, deutlich mehr reinzupacken und das Ding noch auszubauen. Das wäre dann vielleicht irgendwas fürs nächste Jahr. Aber ich bin schon mal ganz, ganz happy mit dem Punkt, wo wir da bisher gekommen sind.
Ja, verständlich. Das heißt auch Open Telemetry, sagst du auch, ist was auch nachhaltig so ein bisschen die Observability-Landschaft im Cloud-Native-Bereich prägen wird?
Das ist schwer zum sagen, aber sagen wir, es zeichnet sich schon ab. Also ein Trend, was ich dieses Jahr an diesen ganzen Cloud-Konferenzen, oder das hat sich auch schon Ende letzten Jahres abgezeichnet, ist, dass so diese große Hype-Welle abflacht.
Zu diesem Thema jetzt?
Zu allen Themen in der Cloud-Native-Landscape. Also ich glaube, wir haben über diese Cloud-Native-Landscape auch mal gesprochen. Das ist so eine Riesendarstellung mit lauter kleinen Icons drin, wo die ganzen unterschiedlichen Tools und Technologien in dem Umfeld darstellen, die sich mehr oder weniger um das Thema Kubernetes da entwickelt haben. Und das war auch was ein Inhalt, wo ich damals auf der Keynote bei Bosch vorgestellt habe. Das war so 2020, hat das Thema rapide angezogen. Und da war der Hype mit am größten. Da war klar, okay, Kubernetes ist jetzt 5 Jahre alt. Das wird wahrscheinlich nicht weggehen. Und in dem Ökosystem drumherum, da geht was. Und jetzt in den letzten 1,5 Jahren hat sich gezeigt, okay, das war das Wachstum nachgelassen, viele Projekte sind auch archiviert worden und es kommen weniger neue dazu. Das heißt, das Ganze konsolidiert sich gerade. Das für uns ist natürlich interessant zu sagen, okay, die Technologien, die sich jetzt etabliert haben, die werden ziemlich sicher bleiben. Das heißt also, mit Container wird man noch eine Weile zu tun haben. Vieles von dem wird wahrscheinlich dann irgendwo Commodity, also das mittlerweile
ist es ja eigentlich schon, oder? Container.
Ja, also ich meine,
kommt drauf an, wahrscheinlich in welcher Branche.
Genau, sich aber bewegt, ja. Wir sehen das auch in den Schulungen oder ich sehe das in der Vorlesung, dass dann oft so, mit dem Thema Docker habe ich schon ein bisschen rumgespielt, Kubernetes ist noch ein bisschen neu, aber ich weiß ungefähr, was es macht. Aber es geht immer mehr in die Richtung, die Leute, ich kann mich mehr darauf verlassen, da muss ich nicht beim ersten Buch Moses anfangen, sondern das da ist schon definitiv sind die Basics da. Von daher, ja, ist wahrscheinlich fair zu sagen, das hat sich schon als Standard etabliert. Und da drumherum werden wahrscheinlich auch verschiedene Punkte sich jetzt manifestieren. Und OpenTelemetry ist zum, wenn man mal nach den ganzen GitHub-Stats geht, also quasi wie viele Issues, wie viele PRs und so weiter, ist es jetzt schon das zweitgrößte Projekt in der CNCF nach Kubernetes.
Ach krass,
okay. Und ist da relativ nah dran. Und ich habe auch mit so ein paar Maintainern gesprochen und gesagt, das ist vom Alter her genau halb so alt. Also das war nachdem Kubernetes 5 wurde, kam das raus und hat jetzt quasi den 5-Jahres-Punkt erreicht, wo es damals oder beziehungsweise wo jetzt genau solche Sachen kommen, wie Schulungen, wie Zertifizierungen, wie Lernpfade und so weiter.
Das entsteht jetzt.
Genau. Und da haben wir eben einen gewissen Teil dazu mit beigetragen. Aber ich kann mir ja momentan schwer vorstellen, dass es wieder komplett rausfliegt, weil was für mich ein wichtiges Signal war, ist, die Companies, sag ich mal, die großen Observability-Player, denen wahrscheinlich in der Vergangenheit eher vorgeworfen worden ist, proprietär zum Agieren,
ja,
die contributen in den Standard.
Ach,
das heißt, genau, also hauptsächlich sogar. Das heißt, die, sag ich mal, bekriegen sich in Anführungsstrichen jetzt eher auf der Art und Weise, wie werten die Daten aus und wie, was für eine Experience geben die da den Usern, die damit arbeiten, als sich quasi auf der Ebene der Data Collection zum Bekriegen, sondern sagen, okay, wenn wir da einen einheitlichen Standard haben, können über verschiedene Agents die Sachen gesammelt werden und kommen trotzdem irgendwo bei uns raus, wo wahrscheinlich die End-User erstmal davon profitieren werden, weil die mussten ja sich ja immer entscheiden, auf welches Pferd setze ich und
von vorne herein.
Genau,
sozusagen.
Und was geht dann gut und was geht schlecht.
Okay.
Vor 10, 15 Jahren war das kein großes Problem, weil da die meisten Firmen halt große Application-Server gehabt haben und ein Technologie-Stack damit fix war. Und damit sage ich, okay, ein Monitoring-Agent kann das von der Technologie her. Jetzt mit containerisierten, polyglotten Anwendungen ist es nicht mehr so leicht zu sagen, ich komme da überall rein. Und wenn ich halt End-to-End-Monitoring oder Observability haben will, dann brauche ich das. Also wenn da ein Bruch in der Mitte ist, dann weiß ich nicht, wo mir was verloren geht.
Also das heißt quasi, du hast dann OpenTelemetry wie vorne dran sozusagen und dahinter können dann immer noch die Produkthersteller quasi ihre Produkte sozusagen anbinden.
Exakt. Und die Idee ist auch nicht, dass OpenTelemetry quasi die ganzen Agents für die Data Collection liefert. Also sie liefert jetzt schon welche, aber die Idee ist eigentlich eher, dass die da eine offene API dafür haben, damit jedes Framework das quasi nativ einbinden kann.
Okay.
Also, okay, wenn ich habe jetzt irgendein Python, irgendein Java-Framework und die haben automatisch ihren Collector oder Agent oder wie man es auch immer nennen will, mit dabei. Und es ist quasi eine Operation, wo ich nicht groß nachdenken muss, wie mache ich das jetzt? Und das, ich fände es grundsätzlich ich wünsche der Sache auf jeden Fall Glück. Also ja, ich habe jetzt bisher nicht inhaltlich an OpenTelemetry was contributed, sondern eher an dem Education-Material. Aber die Denkweise finde ich erst grundsätzlich einfach mal richtig. Wie das dann ausgeht und welche Parteien da welchen Input liefern, das lässt sich noch schwer vorhersagen. Aber genau diese Zerfledderung von den Standards und den unterschiedlichen Möglichkeiten war in der Vergangenheit eben das, was da uns das meiste Kopfzerbrechen gemacht hat. Also entweder du musst dich mit dem integrieren, was schon da war, auch wenn es vielleicht nicht ganz gepasst hat, oder ich musste irgendwelche Kompromisse machen, bei was Neuem aussuchen, was vielleicht dann doch nicht alles abdeckt. Und hoffentlich ist das, was dann in der Zukunft dann eben der Vergangenheit angehört.
Okay, und das heißt dann dementsprechend sagst du auch, wie du auch, ne, wird es wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch Thema sein für deine Talks.
Definitiv. Also ich meine, ich, auch wenn manche Sachen thematisch hoffentlich relevant bleiben. Und ich freue mich auch immer, wenn ich dann zurückblicke und sage, okay, das, was ich vor 5 Jahren erzählt habe, das stimmt jetzt immer noch. Vielleicht sind manche Technologien, haben sich verändert oder sind jetzt nicht mehr da. Aber so die Grundidee, die ist nach wie vor nicht falsch. Ist es bei mir trotzdem auch so, dass ich dann das Gefühl habe, irgendwas anderes und Neues muss ich jetzt auch machen. Mhm. Also wenn ich das zu oft gegeben habe, gesagt, also den will ich eigentlich nicht schon wieder haben oder ich hoffe, die nehmen irgendwas anderes an. Und da werde ich eben, muss man eben gucken, wo nächstes Jahr wieder ein gutes Match ist zwischen dem, was wir hier machen oder was wir im Markt sehen, wo es Bedarf gibt. Mhm. Und sowohl quasi mal für Workshop Schulung oder Kundenseite und damit resultierend auch halt für irgendwelche Talks.
Verstanden. Okay, und dann hast du ja gesagt, du hast dort, also das war einer der Trends, den du gesehen hast auf den Konferenzen, auf denen du warst, also dieses Cloud-Native Landscape, das du beschrieben hast, wo es viele kleine oder Parts gibt, da gibt es verschiedene Anwendungen, verschiedene Richtungen quasi, in die dort gegangen wird, unter anderem zum Beispiel OpenTelemetry.
Ja.
Und das wurde ja gehypt, hast du gesagt, so insbesondere ums Jahr 2020 herum. Und jetzt ist einer der Trends, den du gesehen hast, eben, dass dieser Hype abflacht und dann halt gewisse Ausprägungen gibt, wie zum Beispiel OpenTelemetry, wo dann die Reise vielleicht auch hingeht.
Genau.
Was gibt es da noch für andere Trends vielleicht, die du beobachtet hast?
Na gut, es gibt natürlich einen Trend, den wir ziemlich sicher alle beobachtet haben. Und gut, ich mag, weil das Rätsel lösen, ich spreche natürlich von dem Thema AI. Und da ist es insbesondere, muss ich nochmal die DevOps-Serie hervorheben, weil gerade der Gründer, können wir mal nennen, der Stefan Janssen aus Belgien, der das Ding schon seit langer Zeit macht, der hat neben eben seiner Java-Affinität schon sehr lange eben den Fokus auf künstliche Intelligenz. Das war für ihn natürlich mehr so eine Hobbysache. Aber da hatten wir schon in den Jahren, sage ich mal, ich denke, die große Trendwende war das Eröffnen von ChatGPT. Also das hat die KI für den Massenmarkt tauglich gemacht. Und auf einmal war das für jeden verfügbar und hat wirklich alles Mögliche radikal verändert. Oder vielleicht dann auch die Idee mit dem GitHub Copilot, so einer Unterstützung bei der Softwareentwicklung. Nur vieles von dem ist jetzt rückblickend, waren dann doch nur die Anfangswürfe. Also was der Trend, was sich jetzt halt gerade abzeichnet, ist eben nicht nur über Prompt Engineering oder Code-Unterstützung, sondern die Fähigkeiten von AI oder LLMs, in den Code einzubinden. Also okay. Das quasi ein Teil von, nicht nur von der wie entwickle ich die Software, sondern ich spreche das quasi via Software an.
Okay, ja.
Und ich habe tatsächlich also versucht, dieses Jahr zusammen mit dem Corvin an dem Novatech Summit einen Talk zu dem Thema zu machen, einfach mal eine Übersicht zu geben. Was gibt es an populären Java-Frameworks? Was gibt es an populären LLMs beziehungsweise Service-Offerings oder Cloud-basierte AI-Offerings? Und wie kann ich das sinnvoll connecten? Also nicht nur, dass jetzt sage ich, okay, ich formuliere jetzt einen Prompt als String in der Anwendung und schicke den rüber und parse den hinterher, sondern wie kann ich das in schon quasi Datenstrukturen formen, dass die App damit umgehen kann? Oder wir hatten teilweise schon Use Cases beim Kunden zu sagen, okay, ich kriege jetzt Inhalte von einem Telefongespräch und ich lass das von der AI analysieren und quasi zurückmappen in die Anwendungen, in Datenstrukturen, die ich dort vorgefertigt habe, um das in der Datenbank abzulegen und von weiter zu verwenden. Und ich denke, das wird eins der Dinge sein, die sehr stark kommen. Also
wirklich die Integration in Prozesse, in die Anwendungen selbst und dann halt auch die Weiterverarbeitung der Daten für andere Prozesse. Ne?
Exakt. Oder dann auch theoretisch die Multimodel-Anbindung. Ich sage, okay, ich habe unterschiedliche Models, die unterschiedliche Stärken haben. Und ich jetzt wie konfiguriere ich die? Wie greife ich auf die zu? Also unterm Strich kann man sagen, vieles wiederholt sich von dem, was wir in der Cloud-Welt schon gesehen haben. Also die ganzen Services kann ich auch via API zugreifen. Also die unterliegen quasi dem komplett As-a-Service-Model. Ich bezahle für die Dauer meiner Benutzung oder für den Umfang. Ich gebe es zurück, wenn ich es nicht mehr will. Nur die Inhalte sind jetzt halt eben die ganzen KI-Features. Umgekehrt haben wir auch quasi sowas wie so ein Äquivalent zu Docker mit Olama, wo ich quasi meine eigenen Language Models wie Container aus einer Registry ziehe, die lokal starten kann und anbinden. Und wir laufen damit wahrscheinlich auch in ein ähnliches Dilemma. Dass ich sage, es gibt sehr viele. Wahrscheinlich sind sehr viele von denen nur irgendwelche Derivate von 3, 4 Basismodels oder irgendwelche feingetunte Sachen, aber...
Also mit Dilemma wie bei Cloud-Services, meinst du?
Genau. Welches ist für mich der Richtige? Wie komme ich in dem Wulst von Offerings? Klar, wenn ich sage, es wäre nur ChatGPT, wäre das recht einfach.
Ja, dann, ja, klar.
Aber so wird es nicht kommen. Also da wird es definitiv welche geben oder gibt es auch jetzt schon, sagen, hey, die sind jetzt besser für Code-Generierung, die sind besser für Image-Generierung, die sind besser für Audio. Und dann wird sich eben zeigen, wie einfach lässt sich das in Software integrieren. Ich meine, da vielleicht geht es auch irgendwann in die Richtung, dass sich die Software dadurch verändern wird und weg von wirklich, sage ich mal, Codesprache in Richtung mehr menschliche Sprache geht, weil sich das dadurch dann irgendwie formen lässt. Und da war jetzt gerade die DevOps Belgium, sage ich mal, einerseits erwartungsgemäß, aber dann trotzdem wirklich sehr beeindruckend und auch beängstigend. Also ich weiß das noch, an der 2023 wurde das Projekt LangChain4j dort vorgestellt. Also in einem Talk gesagt, okay, es gibt das LangChain für Python ursprünglich zum Ansprechen von AI-Services und es wurde quasi portiert oder migriert für eine Java-Anbindung. Solche Frameworks wie zum Beispiel Quarkus von Red Hat setzt da komplett drauf. Das heißt, die haben da schon einen ziemlichen Markt mittlerweile. Und dieses Jahr waren es, glaube ich, schon 12 Talks alleine nur zu dem Thema LangChain4j.
Okay, krass. Von wie vielen Talks ungefähr?
Oh, das müsste man nachschauen. Also ich denke, das Größenordnung wahrscheinlich so 200, 300 rum sein.
Okay, ja.
Aber auch in der Keynote ist dann quasi sind so die Buzzwords vorgestellt worden, was eingereicht wurde. Und Nummer 1 war nach wie vor Java, da hat sich nichts verändert.
Ja.
Aber, sag ich mal, meine alten Themen in dem Sinne, also gerade sowas wie Kubernetes, Container, wo in der Vergangenheit sich schon viele Konferenzen beschwert haben, jeder Talk über Kubernetes. Ja, die haben keinen Bock mehr, da irgendwas anzunehmen. Und die sind jetzt quasi so in dem Hype-Cycle definitiv von dem KI-Thema verdrängt worden. Also da muss man im Endeffekt ein bisschen auch vorsichtig sein, weil vieles ist nur ein Hype.
Ja, klar.
Aber bei vielem zeichnen sich dann jetzt schon Sachen ab, okay, es ist nicht, also es gab schon andere Hype-Themen in den letzten 10 Jahren, die dann nicht die große Bühne betreten haben.
Metaverse zum Beispiel.
Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch gesagt Blockchain, obwohl das vielleicht andere Leute anders sehen, aber die gibt es nach wie vor und die haben wahrscheinlich in ihren Nischen dann absolute Berechtigung.
Ja.
Aber das war jetzt nicht das, was dann die Welt revolutioniert hat. Da schätzt sich das Potenzial von AI tatsächlich anders ein. Und da ging es wirklich sehr, sehr viel drum. Und das war dann auch so, als Zuschauer, weil ich hatte zum Glück meinen Workshop schon am Montag.
Ah, cool.
Das heißt, ich hatte nichts mehr vor der Brust und konnte mich einfach mal reinsetzen, ein bisschen berieseln lassen. Und ich kann das auch jedem nur empfehlen. Die ganzen Talks und den Konferenzen, die waren einen Tag nach dem Konferenztag schon auf YouTube frei verfügbar.
Ach cool, ja.
Das heißt, obwohl die eigentlich das Doppelte an Leute bezahlt einlassen könnten, wenn sie die Kapazität hätten, geben die das alles quasi für umsonst raus und da lohnt sich das schon mal, das eine oder andere anzuschauen.
Voll.
Und ja, man sieht eben dann auch viele, viele Integrationen. Also es kommt dann die ganze, was brauche ich, um mit so KIs zum Interagieren? So Vector Search und Vector Databases.
Ja,
dann sind
klar,
Sachen
ja.
vorgestellt worden, okay, wie kann ich eine Distributed Vector Database in einem Kubernetes Cluster betreiben, weil ich dann dort mehr ein größere Modelle ablegen kann, was ich wieder an der Sache füttern kann. Das heißt, es entsteht da viel neues Potenzial, viel neue Architekturen.
Und vor allen Dingen, es wird halt geschaut, wie das alles in die bestehenden Architekturen auch eingebettet werden kann, ne? Also gerade so Kubernetes.
Absolut. Ich meine, wir können wir auch gerne erwähnen, wir hatten hier den Josh Long, nicht Lang, als Keynote-Speaker und er hatte in seinem grundsätzlich den Vortrag, was gibt's Neues in Spring Boot? Und da ist natürlich jetzt auch eins von den Key Features die Spring AI Integration. Also die haben es im Vergleich zu anderen Technologien eben so gemacht, dass sie das quasi als Native Citizen haben. Das heißt, das ist quasi eine Komponente. So wie ich eine Datenbank anbinde, kann ich dann auch quasi ein AI-Model anbinden und habe ähnliche Properties zur Connection, wie ich für das einen JDBC-Driver oder so hätte. Und das macht es natürlich aus programmiertechnischer Sicht extrem einfach, sich da anzupassen. Ich brauche einfach die Dependency dazu und die Verbindung zum konfigurieren und dann kann ich mit verschiedenen Modellen loslegen.
Ja, klar.
Und das ist ziemlich sicher was wir in Zukunft öfter sehen werden. Und der war natürlich auch da. Der hatte seinen Kinosaal bestimmt voll. Also ich kam nicht mehr rein. Aber durch das, dass er kurz davor schon hier war, dachte ich, okay, wir hatten hier schon eine Extended Session. Da muss ich jetzt ihn nicht nochmal anschauen. Aber ja, also das war so die Summa summarum, was ich dort mitgenommen habe. Die Java-Trends und sogar die Adoption, das ist unverändert. Mhm. Und die Sprache entwickelt sich ja wirklich sehr gut. Die haben jetzt viel kürzere Release-Cycles, es werden immer neue Features dargestellt. Und die Entwicklung wird auf jeden Fall da noch eine gute Weile weitergehen. Aber es kommen eben neue Sachen rein. Oder auch eins, was der Stefan in der Keynote dann vorgestellt hat, wenn man sowas wie Copilot oder so schon verwendet hat, es macht da quasi Vorschläge auf Basis des, was man tippt oder wie man jetzt einen Methodennamen nehmen oder den in den Kommentar vorher einfügt, sucht es aus irgendwelchen bestehenden Quellen und es kann was Sinnvolles oder weniger Sinnvolles rauskommen. Aber oft sind es ja wirklich sehr punktuelle Sachen oder oft ist es dann auch so, dass...
Also GitHub Copilot.
Genau, dass das quasi auf APIs zugreift oder auf Daten zugreift, die schon gar nicht mehr aktuell sind.
Mhm.
Also insbesondere, wo es besonders schlecht funktioniert, ist, wenn ich mir mit AI Code für AI generieren lassen. Weil die,
klar,
das ist gerade in so einem starken Wandel, dass die Models gar nicht up to date sind, was ich gerade verwenden muss. Das heißt, da ist noch sehr viel Try and Error. Aber da sind ein paar andere Sachen vorgestellt worden, wo ich im Endeffekt sagen kann, ja, ich gebe jetzt die ganze Repo, auf dem meine IDE zeigt, da rein und sage, okay, bring mal die Top 10 Verbesserungen. Und das macht dann gesamtheitliche Analysen. Also nicht so punktuell, ich brauche eine Methode, die den in den String so umbaut oder sowas, sondern den gesamten Code verarbeitet. Und oder damit dann auch quasi irgendwelche, sagen wir mal, vielleicht eher repeatable Tasks wie eine saubere Doku, saubere Testcases.
Das wird viele Entwickler freuen.
Viel Boilerplate-Code, wie, weiß ich, Containerisierung, Kubernetes-YAML-Files, die jeder gehasst hat, gehören dann vielleicht irgendwo der Vergangenheit an. Und das ist schon, ich denke, das wird die Konferenzbetreiber in den nächsten Jahren vor Kopf zu brechen stellen. Welches AI-Thema nehme ich denn jetzt rein? Weil
es so viele gibt.
Genau, ich meine, man sieht es ja auch hier in der Industrie. Das ist eigentlich kann man sich das kaum mehr leisten und sagen, wir machen jetzt kein AI. Ja. Jeder macht auf einmal das, was er davor gemacht hat, mit AI. Und weiß, okay, das muss Schwachsinn sein oder hier kann vielleicht wirklich was Sinnvolles dahinter stecken. Aber genauso wird sich das auf den Konferenzen niederschlagen. Und das wahrscheinlich stehen die jetzt gerade an dem Punkt, wo Kubernetes vor 10 und OpenTelemetry vor 5 Jahren stand. Da ist es gerade noch wenig Spreu bei viel Weizen und so weiter. Und mal gucken, was sich da dann an die Oberfläche durcharbeitet. Was mir persönlich bei dem Thema dann immer ein bisschen zu kurz kommt oder kam, was auch schon, sag ich mal, ein IT-Trend-Thema war, oder Trend ist vielleicht das falsche Wort, war, also es ist das Thema Nachhaltigkeit.
Mhm.
Und
du meinst, weil es halt unglaublich viel Energie kostet.
Exakt. Und das wird gerade so ein bisschen für meine Zwecke so arg weggelächelt. Also ja, das ist halt gerade neue Hype.
Man sieht es ja nicht. Genau, also, du drückst halt auf den Knopf und da kommt was zurück.
Es hat keine direkten Auswirkungen. Und also ich weiß nicht, ob das wirklich belegbar ist, aber was ich mal gehört habe, ist so eine ChatGPT-Search braucht ungefähr das Achtfache an Energieaufwand im Vergleich zu einer Google-Search. Und
ich habe auch mal gehört, ein Bild generieren ist ein Handy-Akku.
Zum Beispiel. Und ich glaube, das große Problem bei der AI wird dann nicht das sein, wenn das für solche Zwecke in der Anwendung eingebaut wird, wo es dann irgendwelche Sachen parsen oder generieren soll, die dann wirklich verwendet werden, sondern halt das Spielerische von der breiten Masse. Weil es ist halt, macht natürlich jedem Spaß, da einzutippen und ChatGPT zu fragen, was für ein Datum ist heute oder was für eine Farbe hat eine Erdbeere. Und
das muss ich mal ausprobieren.
Ja, genau. Und sie dann zum Freuen, wenn man rauskriegt, okay, die KI ist doch noch nicht so schlau oder weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Also da ist ein bisschen mein Appell, vielleicht nicht jeden Schwachsinn dauerhaft zu machen, sondern wirklich, klar gibt es einfach Use Cases, weil das heißt jetzt 3 Stunden, um das runter zum Schreiben und so habe ich das in 3 Minuten. Dann kann ich immer noch fragmentieren, die 3 Stunden hätte ich woanders wahrscheinlich die Energie verballert, um das gewiss in eine Relation zu setzen. Aber Ob das wirklich was wird oder nicht wird, weiß ich nicht.
Ja, also
da sollte man ein Auge drauf haben. Ich bin da auch quasi momentan im Überlegen, eine Thesis in die Richtung zu machen.
Spannend, ja.
Um quasi zu schauen, was hat wo welchen Footprint, was kann man sparen, weil ich glaube, das, was du gerade auch schon gesagt hast, die Leute, die Awareness zum Schaffen ist wahrscheinlich immer wichtig, weil wenn ich, sobald ich die App am Handy habe oder den Copilot im Hintergrund laufen lasse,
ja,
der fragt nicht nach, sind Sie sicher, sondern der generiert halt los. Und das ist, glaube ich, was zu einer gewissen, zumindest Denke bei den Usern führen muss und sagen, auch wenn es natürlich spielerisch interessant ist, muss ich es wirklich machen, weil eine gewisse Gefahr für die ganze Umwelt aufgrund von der Energiebelastung besteht da schon. Und das natürlich auch, es ist erst am Anfang. Das heißt, da wird noch mehr kommen. Und da hab ich jetzt eher ein ungutes Gefühl im Bauch versus, kann es irgendwann Dinge, wo meinen Job replacen? Ich meine, die Frage kommt natürlich, kommt auch immer wieder auf.
Gut, klar. Aber ich meine, ist ja logisch, dass die Angst, ich meine, das kann man ja auch nicht abschließend beurteilen.
Ja.
Na, da muss man halt schauen, wie es sich entwickelt. Da wird es mit Sicherheit wird's Jobs geben, die wegfallen.
Ja.
Oder halt vielleicht nicht komplett wegfallen, aber halt reduziert werden massiv. Aber mit Sicherheit gibt es auch neue Jobs. Also das ist ja immer eine Entwicklung, die man in der Vergangenheit gesehen hat bei neuen Technologien. Natürlich ist jede neue Technologie anders und jede neue Technologie hat einen größeren Faktor auf die Veränderung der Menschheit als die ältere Technologie.
Ja, klar. Also
zumindest ist es unsere Wahrnehmung. Aber da müssen wir halt einfach schauen, ja. Aber vielleicht, auf dieses Thema zurückzukommen, wo du gesagt hast, dass das auch so ein bisschen Kopfzerbrechen sein wird für die Konferenz, Gastgeber quasi,
ja.
Zu entscheiden, welches KI-Thema nehmen wir denn jetzt rein, welches nicht. Und auch dieses Thema, was überhaupt denn der Footprint bei KI, vielleicht auch, um damit zum Richtung Abschluss zu kommen, ist es auch vielleicht was dich im nächsten Jahr begleiten wird und deine Talks?
Ich denke schon. Also sagen wir so, der Talk mit dem Corvin.
Also Corvin Schapöhler.
Schapöhler,
ne?
Genau.
Das machen wir, den packen wir auch in die Shownotes, den Corvin.
Das sollte auf jeden Fall rein, das hat er sich verdient. Der hat schon Spaß gemacht, aber der war wirklich extrem aus der Not geboren. Weil wir hatten witzigerweise die umgekehrte Situation. Ich habe mit Carlos und Schwöre noch den Review über die Themen gemacht. Ich habe gesagt, sind wir die einzigste Konferenz, die kein AI-Thema drin hat? Und gesagt, dann zumindest vielleicht sollten wir eins drin haben. Ich gesagt, okay, dann haben sie mich angeschaut. Ich melde mich freiwillig, ich kriege da schon bestimmt irgendwas hin. Und ich hatte schon eben ein bisschen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Frameworks und Sachen, wie ich darauf zugreife. Der Corvin hatte schon ein bisschen mehr einen Deep Dive von einem wirklichen Use Case. Und ich habe gesagt, okay, das schmeißen wir jetzt einfach zusammen. Aber ich habe dann nach dem Talk schon gemerkt, okay, die Idee ist, finde ich, nicht schlecht, aber da ist noch wirklich Potenzial von mir. Und ich habe jetzt gerade einen Studenten, der schreibt die Thesis bei mir, zu dem Thema, also das Thema fortzusetzen. Also nicht nur, wie kriege ich die Konfiguration, die Verbindung hin, wie einfach ist es, sondern wie geht es dann irgendwo weiter? Wie gebe ich Kontext mit? Das Thema RAG und so weiter, Anbindung, Vektordatenbanken. Und da entsteht dann recht schnell wieder eine gewisse Kompatibilitätsmatrix, was funktioniert mit wem, was geht besser und was geht schlechter. Gibt aber umgekehrt natürlich auch aus dem Research-Bereich einen Mordspielraum, um sich da mal auszutoben. Also das wäre wirklich eine Thesis, die würde ich sehr gern schreiben.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, hätte ich auch Bock drauf.
Aber ich habe jetzt halt leider nicht die Zeit dazu. Und je nachdem, was da rauskommt, wäre das eine Idee von einem Talk. Und das andere ist schon angesprochen, eben quasi die ganze Footprint-Geschichte. Um mal zu gucken, ja, wie kann ich es nicht nur nutzen, damit ich es genutzt habe, damit ich jedem sagen kann, ich nutze es auch und gehöre nicht quasi zur alten Welt, sondern eher, ja, wie kann ich es sinnvoll nutzen? Da sage ich, ich nehme den Benefit, aber ich mache es nicht nur, damit es getan ist. Und mach's
also auch bewusst auch irgendwo, wie kann ich es bewusst nutzen? Ja.
Exakt. Und also eigentlich ist es wahrscheinlich aus meiner Speaker-Sicht taktisch unklug, genau in die Kerbe zum Schlagen, wo gerade jeder schlägt. Umgekehrt ist aber auch was, wo ich denke, ich muss das wissen und auch aus quasi beratender Sicht eben die notwendigen Antworten geben können. Ich werde aber bestimmt nicht sagen, okay, damit sind alle meine Themen von früher sind jetzt nicht mehr interessant, weil das jetzt
manchmal halt ist nur AI quasi.
Ja, genau. Ich war der Erste.
Ja, genau.
ChatGPT Account Nummer 2. Nee, ganz im Gegenteil. Ich war das sicher nicht. Und andererseits, ja, ignorieren ist auch keine Lösung. Also da würde ich
sicherlich... Das ist so eine Kombination aus AI und deinen alten Themen, in Anführungsstrichen, alt.
Das ist definitiv irgendwas. Mhm. Also ich werde ich gucke auch, dass ich das Thema jetzt vermehrt in die Vorlesung einfließen lasse, weil ich merke schon, viele Sachen, die wir machen bei einfachen, verteilten Anwendungen, weiß ich, mache einen Service, der expose eine REST API, habe eine andere Seite einen Client, ich render was fürs Web und habe jetzt keine tiefgehenden Business-Algorithmen oder so. Mhm. Und wir gemerkt haben, das lässt sich mittlerweile natürlich extrem leicht generieren. Und wir kommen damit in dem Progress von der Vorlesung viel schneller voran. Und das eröffnet sich dann auch, weitere Themen reinzubringen, wo ich früher gedacht hätte, das hätte ich gerne drin gehabt, aber das hat halt zeitlich einfach nicht gepasst. Und in der Regel kommen da immer recht unerwartet irgendwelche Sachen raus, wo ich denke, okay, das können wir mal tiefer beleuchten und ja, dann schauen wir mal, was kommt. Also ich habe jetzt noch keine konkrete Zielsetzung, aber ich weiß, dass ich was tun muss.
Ja, cool. Dann sind wir gespannt auf nächstes Jahr. Vielen, vielen Dank, Matthias, für den kurzen, aber trotzdem spannenden Einblick. Ne, auch die Zuhörer, seid gespannt auf die Talks, die nächstes Jahr von Matthias kommen. Ihr habt es gehört, natürlich die alten Themen, die alten Themen von Matthias, also rund ums Thema Cloud, Kubernetes natürlich, OpenTelemetry ist natürlich ein neues Thema, das Matthias wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch begleiten wird. Und logischerweise auch das Thema AI kommt noch dazu. Dann Matthias, vielen, vielen Dank für den Einblick. Wenn ihr Fragen an Matthias habt oder irgendwas Sonstiges von ihm wissen möchtet,
auch wenn irgendjemand Ideen hat, sagt, das würde ich gern mal hören, dann kommt da gern auf mich zu. Das macht mir dann vielleicht meine Ausrichtung leichter. Also ich lasse mich da immer gern leiten von dem, wie das Umfeld mich gerade treibt, anstatt zu sagen, ja, das ist jetzt das eine, wo ich zwingend hin muss. Da hätte ich wahrscheinlich schon öfter dann aufs falsche Pferd gesetzt. Von daher, Feedback ist jederzeit willkommen.
Cool, alles klar.
Okay.
Gut, dann danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke dir, mach's gut, ciao.
Ciao. Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.